Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Martina Fischer.
Herzlich willkommen, Martina Fischer. Du bist, berichtige mich, Sennerin und Aussteigerin.
Grüß dich, Hagen. Freut mich, dass du da bist. Also Sennerin stimmt auf jeden Fall. Aussteigerin möchte ich mich eigentlich nicht bezeichnen.
Weil?
Weil viele einfach das Klischee haben, also das Klischee besteht, dass man meint, wenn man auf die Alm geht, dann steigt man aus von dem Leben von da. Und das, den Fokus habe ich nie gehabt. Also dass ich sage, ich gehe jetzt auf die Alm, weil ich von hier unten irgendwie weg muss und flüchten muss und aussteigen und in eine andere Welt eintauchen möchte. Das war es nie.
Sondern?
Was wirklich ganz genau der Grund, warum ich auf die Alm gegangen bin, ist immer für mich ganz schwierig zum Erklären. Das war, ich sage immer, das ist wie so ein Samenkorn, das in mir mal gesetzt worden ist, schon und dann zum Wachsen angefangen hat. Und irgendwann habe ich es nicht mehr verdrängen können, die Pflanze. Und wo ich natürlich dankbar bin. Und der Wunsch, das OMG ist immer größer geworden. Also ich bin gerne in die Berge unterwegs und gerne an die Almer vorbei. Und wir haben schon immer die Almleute so fasziniert. Also dieses in sich Ruhen und diese Ausstrahlung, wo die Almleute gehabt haben. Und haben dann schon oft gedacht, oh, das darf ich gern. Aber.
Du sagst in deinem ersten Buch, dass deine Berufswahl so im Rückblick eigentlich Richtung Sennerin geht. Du bist Krankenpflegerin gewesen. Du hast in einem Sportgeschäft gearbeitet. Wo ist da der Weg zur Sennerin zu sehen?
Genau, also Krankenschwester bin ich immer noch und arbeite jetzt auch wieder in der ambulanten Krankenpflege in Rosenheim. Und der Wunsch war immer da, aber das Aber war immer davor gestanden. Und das ist auch das, was ich immer auf meine Vorträge immer wieder ansprich, dass wir Menschen so viele Wünsche und Sehnsüchte haben oder Träume haben. Und wenn man sich dann sagt, oh, das darf ich gerne mal, aber, dann ist das Aber da und dann fällt der Traum hinten runter. Und das war bei mir am Anfang auch, weil wenn man immer denkt, ja, man kann von der Arbeit nicht weg. Ich habe in der Zeit, wo das angegangen ist, wirklich mit der Sehnsucht zum OMG, war ich gerade im Sportgeschäft schon einige Jahre und habe da gearbeitet. Und habe mir aber gespannt, boah, ich möchte einfach nicht mehr in vier Wände arbeiten. Also dieses ohne Fenster, immer mit den Materialien zum Dorm. Und dann hat es einfach so ergeben, dass ich das ausgesehen habe, dass ich irgendwie gerne auf der Alm mehr hat. Und dann habe ich durch Zufall Leute getroffen, die auf der Alm waren und die dann gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe, und die dann gesagt, ja, mach's doch einfach. Und da hat sich bei mir wie so ein Schalter umgelegt. Und dann habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, ja, warum mache ich es denn eigentlich nicht?
Nämlich?
Weil dieses Aber davor gestanden ist. Und dann bin ich aber, habe ich mit meinem Mann einmal zusammengesetzt. Und sagen wir mal so Stück für Stück jeden Punkt, jeden Widerstand, der da immer bei dem Aber dahinter steht, mal durchgegangen, was wäre, wenn ich auf die Alm gehe? Wie würden wir es machen? Mit der Arbeit kann man einfach sagen, man kündigt, man ist weg für 4 Monate. Wie macht man es daheim im Haushalt? Also wir haben jetzt nicht bloß irgendwie eine kleine Wohnung, sondern wir haben einen alten großen Bauernhof, den wir uns umbaut haben. Da sind nur noch Hühner, also keine anderen Tiere. Generell ist aber ein großer Obstgarten da, ein Gemüsegarten. Mein Mann ist selbstständig auch, hat eine kleine Baufirma und ist natürlich auch sehr viel Arbeit rundherum. Und ich kann nicht einfach so, bin nicht einfach mit 4 Monaten weg. Also es muss sehr viel organisiert werden.
Ja, also beim Lesen habe ich gedacht, das geht mir zu schnell. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich mir überlegt habe, wenn jetzt meine Partnerin sagt, ich mache das, da hätte mich mal interessiert, wie sowas genauer aussieht. Also da ist ja nicht nur das, oder was heißt nur das Haus und das Drumherum, es ist ja auch das Partnerschaftliche. Also sieht man sich im Sommer über einen längeren Zeitraum?
Es ist so, der Franz kommt schon regelmäßig auf die Alm auf. Also die Alm, wo wir jetzt gehabt haben, da war ein Fahrweg hoch. Man konnte dann mit dem Allradauto rauffahren. Er ist meistens so einmal, meistens bis zweimal in der Woche mal vorbeikommen. letzten zwei Jahre war es eher ein bisschen weniger, weil er selber einfach viel zum Tag gehabt hat und daheim noch viel Umbau war. Man sieht sie weniger, aber ich habe halt einfach gespürt, dass das für mich ein Traum ist. Natürlich war das für ihn nicht einfach. Also die ersten Jahre hat er eigentlich schon hart kämpft mit sich auch, dass er das einfach aushält. Weil natürlich, er sagt immer, daheim ist einfach wie so, es ist so leer. Also ja. Diese Leere dann auch, und muss allein ins Bett gehen und es ist in der Früh keine Ansprache da, keiner bricht einmal nicht irgendein Frühstück her und diesen Austausch zwischendurch. Aber ich denke, es ist ja so viel Leute müssen eine Fernbeziehung machen, die werden immer wieder gefragt, ja, wie ist das dann? Und dann siehst du am Franz so viele Wochen nicht. Und dann, da, für die Leute ist es immer allem und herunten so, als wenn das so ganz was Außergewöhnliches war, wenn man sie öfters mal nicht sieht. Manche müssen ja ständig eine Fernbeziehung betreiben und die werden nicht gefragt, wie es ihnen damit geht.
Ja. Das war ja 2011. Mhm. Jetzt haben wir 2019. A, war das von dir ein Thema oder abzusehen, dass das öfter, dass du öfter auf die Alben gehst, und auch hat dein Mann diese Zusage gemacht mit dem Hintergedanken, naja, einen Sommer, das schaffe ich schon mal.
Ja, das ist immer so, wie man das Wort interpretiert. Ich habe immer gesagt, ich darf gern einmal auf die Alm gehen. Also einmal in Bayern natürlich, einmal auf die Alm gehen. Und einmal kann heißen, ich möchte es einfach irgendwann einmal machen. Da ist kein Zeitfaktor dahinter oder nicht einfach, wie oft es ist. Und man kann aber einmal als einmal bezeichnen. Und er hat das aber im Kopf so ein bisschen abgespeichert, ich möchte einmal auf die Alm gehen. Und ich bin kein Mensch, der stets vorausplant lang. Also der sagt, ich habe den Wunsch und das muss ich noch im Leben machen und das muss ich noch im Leben machen. Ich bin jemand, wo die Sachen immer auf mich zukommen. Und dann weiß ich, dann sind es genau richtig. Und ich wollte auf die AMG, habe aber nicht gewusst, ob das wirklich für mich das Richtige ist und habe das irgendwann dann nach oben abgegeben. Und habe gesagt, wenn ich auf die AMG gehe, dann kommt da eine auf mich zu. Natürlich muss ich meine Fühler ausstrecken und ich komme jetzt nicht verstecken im Haus und warten, bis da jemand anklopft. Also so ist es nicht. Also so leicht verwirklichen sie und träume nicht. Aber ich muss aussenden, aber nicht mit Gewalt irgendwie was erzwingen. Und dann bin ich das erste Jahr auf die AMG gegangen und dann war für mich klar, ich möchte auf jeden Fall wieder gehen. Dann hat er schon ein bisschen geschluckt, hat es aber dann akzeptiert, weil er gespannt hat, dass meine Sehnsucht da ist. Aber ich habe schon gespannt, dass er damit nicht so gut zurechtkommt. Vor allem, wenn wir die Wochen vorher waren, ganz schlimm, bevor ich auf der gegangen bin, weil da habe ich dann angefangen zum Zusammenbackeln. Es sind so wirklich Kisten stapelweise im Hausgang gestanden und dann hatte ich echt das Gefühl gehabt, boah, ich zieh aus. Es war so ein Verlustgefühl. Und dann, nach dem dritten Almsommer, ich bin das dritte Mal aufgegangen, da haben wir schon ein bisschen Kämpfe gehabt, dass ich das eigentlich, dass ich weiter nur mehr hinaufgehe. Und nach dem dritten hat er gesagt, boah, irgendwie, das schafft er nicht. Also, das ist ihm einfach zu viel. Und dann habe ich gespannt, boah, jetzt darf ich es nicht mehr ausreizen. Also, das ist so, Kompromisse gut, und dann bin ich auch einmal heruntergeblieben.
Ja.
Habe Pausenjahr eingelegt, 2014.
Und wie war das dann?
Mein Mann muss jetzt nicht mehr schmunzeln, weil in der Zeit war ich sehr viel in die Alma unterwegs, weil ich sehr viel ausgeholfen habe auf andere Alma. Also ich habe gesagt, wenn ich das jetzt alles zusammenzählt, diese vielen Wochen, wo du trotzdem auf der Alm warst, dann kommt schon fast ein halber Almsommer zusammen. Aber generell war es für mich dann doch eigentlich wieder eine Fügung, dass ich in dem Jahr herunten war, weil in dem Jahr ist das Buch entstanden. Also ich habe in diesem Jahr mir gedacht, was kann ich jetzt noch machen für mich, und habe dann eine Ausbildung gemacht in München so eine große Heilkräuterausbildung, ein Jahr lang. Und da ist durch Zufall dieses Buch entstanden. Weil ich selber hätte ja nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben.
Also ist es dir auch zugefallen?
Das ist absolut zugefallen. Also ich habe mich am Anfang eher nur gewehrt mit der Verlag, der bei mir auch gesprochen hat. Und dann habe ich mit so vielen Leuten geredet und dann haben so viele gesagt, Mensch Martina, so viele Leute haben echt tolle Manuskripte im Schubladen, wo sie so gern das veröffentlichen würden und schaffen es, keinen Verlag zu kriegen. Und du hast noch gar nichts geschrieben. Keiner weiß, ob du überhaupt schreiben kannst. Und du wirst auch gefragt. Und dann haben wir gedacht, ja klar, dann muss ich einfach mal das Gespräch suchen.
Und im Jahr drauf bist du dann wieder auf die Alm gegangen.
Ja,
du hast gehen dürfen.
Der Franz hat gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass dann halber den Sommer gehst, aber keinen ganzen. Dann habe ich mir gesagt, ein halber, das ist kein Sommer. Und irgendwann haben wir überdenkt, aber ein halber, der ist besser wie gar keiner. Also ich denke, das ist auch immer so, was man so im Kopf hat. Und es braucht einfach mal Zeit, dass man seine Einstellung und seine Meinung ändert. Zuerst denkt man, das geht gar nicht. Ich kann nicht einfach zwei Monate machen statt vier Monate. Irgendwann reflektiert man mehr oder ich reflektiere mehr und sage dann, ja, stimmt eigentlich, warum nicht? Also ich bin froh, dass ich oft in meinem Leben meine Meinung auch geändert habe. Ja. Gegenüber mir und auch gegenüber anderen Leuten, weil dadurch einfach wachs und reif. Und dann hat es auch wieder durch Zufall ergeben, dass ich im Rosenheimer Herbstfest zufällig an einen Tisch gekommen bin, wo ein Almbauer war und der hat zufällig noch eine Senderin braucht, gesucht für eine halbe die Almsaison. Und so bin ich dann an Laubenstein gekommen für zwei Sommer.
Und im Sommer 2019 bist du dann wo gewesen?
Und dann hat der Franz gemerkt, nachdem ich zwei Sommer, dann waren es insgesamt schon fünf im Sommer, er kann mir das einfach nicht nehmen. Also ja. Er liebt ja selber die Berge. Er liebt es auch. Es ist ja nicht so, dass er mir das, wie man in Bayern sagt, nicht vergönnt. Also es ist nur so, dass er ihm einfach was abgeht.
Ja.
Und er hat aber auch gespannt, dass die Sehnsucht aber mir so groß ist. Ah, und was jetzt auch noch dann dazu kommt, warum ich mich dann weiter gehen hat lassen. Also was heißt gehen hat lassen? Das hört sich immer so, als wenn er mich irgendwie festhält. Unsere Einstellung hat sich jetzt zu untereinander einfach auch, wir haben uns auch da verändert, dass wir einfach sagen, wir sind zwar verheiratet und wir haben eine Partnerschaft, aber wir sind jetzt nicht abhängig. Also es ist nicht so, dass wie so Leibeigene,
ja.
Wo manchmal man sagt, ja, lass dich da mo auf die Alm gehen, das würde ich nicht machen. Das habe ich ganz oft gehört auf die Alm, vor allem von Männern. Die gesagt haben, also ich darf meine Frau nicht auf die Alm gelassen. Dann habe ich immer gesagt, hey, das ist doch nicht dein Leibeigener. Also man geht miteinander eine gewisse Zeitspanne im Leben, also miteinander durchs Leben und wenn man Glück hat, geht man, ist länger. Und aber ich konnte auch nicht meinem Partner vorstellen, was er zum Tor hat, was er nicht machen darf. Also wenn das nicht aushält, gut, dann okay, dann muss ich sagen, okay, dann trenne ich mich. Aber wenn man irgendwas so unerträglich ist, aber generell kann ich nicht mein Mo sagen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen.
Das ist ja, sag ich jetzt mal, für Oberbayern doch eine recht progressive Herangehensweise auch, oder?
Ja, also ich merke, dass ich die Leute damit schon konfrontiere.
Ja.
Aber es ist halt meine Einstellung. Aber ich habe eben dann, was dann noch weiter so weitergegangen ist, wieder, wie von oben wieder diese Fügung gekommen ist, dass mein Mo auch gesagt hat, boah, ich würde so gerne mal die Jagdprüfung machen. Und das war so also wie bei mir beim Almgeben, genauso abgelaufen, immer wieder ja, aber. Und das hat immer wieder verworfen und irgendwann habe ich mir gemerkt, der sagt das wirklich oft. Und dann habe ich gesagt, mach's doch einfach. Ja, wir haben doch echt die Zeit. Und dann sage ich, dann mach's nur für dich. Nur für dich. Egal, ob du das dann praktizierst oder nicht. Und dann habe ich ja durch Zufall auf der Alm in der Tageszeitung, wo ich ganz selten die Tageszeitung kriege, das UVP, habe ich eine Annose gelesen, wo es geheißen hat, noch freie Plätze für die Jagdprüfung. Und dann hat er die gemacht, 2012. Und seitdem ist er leidenschaftlicher Jäger mit so viel Feinsinnigkeit und Liebe, dass er jetzt versteht, warum es mich so auf die Alm zieht. Und ich lasse ihn jetzt auf die Jagd gehen, so wie er mag, und er lässt mich auf die Alm zieht.
Was zieht dich denn auf die Alm?
Es ist erstens einmal, dass ich mich da oben auf der Alm viel besser mit der Natur verbinden kann. Ich kann den ganzen Tag draußen sein. Und die Tiere gehen mir ganz viel. Also ich habe ja mittlerweile jetzt nicht nur Rinder um und eine Milchkuh, sondern es hat sich ein bisschen der Fuhrpark, hat sich jetzt der Tierpark, Fuhrpark, sage ich mal, ein bisschen erweitert. Ich habe jetzt auch zwei Sauen und habe letzten paar Jahre auch kleine Ziegen dabei gehabt und Hühner und Katze. Und die Tiere gehen mir ganz viel. Also ich habe das Gefühl, ich kann mit denen ganz viel kommunizieren und das nonverbal. Also ich lerne um auf der Alm wieder alle Sinne zum Schulen. Und wie der Wohlleben schon mal gesagt hat, diese Sinne, wo wir alle haben, die sind nicht verloren gegangen und die sind auch nicht verkümmert, sondern die werden einfach nur nicht genutzt und werden einfach nur nicht trainiert. Und das macht einfach unheimlich Spaß, wenn man wieder ein bisschen mit der Intuition arbeiten kann und aus dem Bauch raus irgendwas macht und nicht nur aus dem Verstand, wie wir das ja unten einfach machen oder mal teilweise machen müssen.
Ja, und wie kann ich mir das vorstellen, dass diese Sinne wieder reaktiviert werden im Umgang mit Tieren?
Indem, dass ich sehr viel Zeit mit den Viecher verbringe, von der Früh von halb fünf, wenn ich aufstehe, bis abends. Ich auch die Zeit habe, mich mit den Tieren auseinanderzusetzen und ich auch nicht abgelenkt werde, in Form von, dass da einfach andere Menschen da sind, dass ich mit anderen kommuniziere. Es kommt schon mal Besuch rauf. Aber generell bin ich mit den Tieren viel alleine und sie sind im natürlichen Verbund draußen. Also es ist einfach für mich auch so interessant, wie reagieren die Viecher allein untereinander, was haben die für Hierarchien, wo zieht es die hin, wenn das Wetter irgendwie umschlägt. Einfach von denen auch viel lernen, weil ein Tier folgt vor allem Instinkt und auch der Intuition.
Ja.
Also von denen kann man einfach viel lernen. Und es ist für mich auch ein gewisser Energieaustausch. Also alles ist Energie, das ist jetzt kein Hokuspokus oder hingespinnt, das kann man alles messen, das ist mittlerweile messbar. Und alles ist Energie und man weiß ja auch, wenn man in Räume reingeht, gibt es manchmal Räume, wo man sich sehr wohl fühlt und man sagt, oh, das ist einfach super angenehm. Oder manchmal in Cafés, wo ich sage, oh, da ist einfach die Stimmung super. Und manchmal gehe ich in den Raum rein und denke, oh, irgendwie schaudert es mir, ich muss da einfach dann wieder gehen. Und auf der Alm herrscht eine sehr gute Energie. Ich habe erstens einmal den Elektrosmog von hier unten nicht. Und dann bin ich auch nicht in die Energien, dieses Getaktete von hier unten, von den Leuten nicht ausgesetzt. Und ja, das kennt man ja, wenn man in den Start geht, dass man viel schneller geht und viel hektischer ist. Und wenn man auf dem Land und wenn man draußen am See ist, dass man ruhiger wird. Also es ist ja nicht grundlos so.
Ja, aber dann ist ja, was ich immer wieder kurz und gerne anspreche, ist der Verkehr in Rosenheim. Wie geht es einem dann, wenn man von der Alm, wo man ganz entspannt ist, ja, dann in den Irrsinnsverkehr von Rosenheim eintauchen muss?
Die ersten Jahre waren für mich ja sehr herausfordernd. Also ich habe mich aufs Runtergehen nicht so eingestellt. Ich habe gedacht, ja Gott, es ist wie vorher. Aber es ist nicht so wie vorher. Dadurch, dass man viel offener ist und viel mehr spürt und viel mehr die Sinne nach außen gerichtet sind, merke ich, dass mir das alles sehr überfahren hat, dass mir diese Sinneseindrücke waren mir zu viel am Anfang. Ja. Es ist ja schon losgegangen, nicht bloß der Verkehr in der Stadt. Also ich habe versucht, nicht so viel in die Stadt zu fahren, nur wenn ich arbeiten muss. Und ich habe schon allein zum Beispiel an die Blumen gemerkt. Ich habe das Gefühl gehabt, boah, sind ja die Rosen groß, also die Blumen sind so riesig. Und mein Mann hat dann so gelacht und hat gesagt, nein Martina, bloß auf der Alm ist alles viel kleiner und viel zarter. Und natürlich, die Vegetation ist viel fortgeschritten auf 1400, 1500 Meter. Also ja, da ist das schon alles abgeblüht. Das hat mich da schon so fasziniert, dass ich dachte, boah, es ist so satt, so wuchtig, so grün. Und dann kommt man ins Haus rein und auf einmal gespannt, oh, das ist ja ein Lichtschalter, ich kann ja Licht anmachen. Oder oh, da kommt ein warmes Wasser aus dem Wasserhahn, wo es überhaupt nicht gewohnt war. Weil ich habe oben jetzt meistens, also auf der letzten Nacht gar nicht mehr Dusche.
Ja.
Und dann ist es ist sehr einfach gehalten, was mir aber auch Spaß gemacht hat. Also mir hat auch, was mich auch noch ein bisschen da schlangert, was jetzt auch immer noch ein Thema ist, so der Luxus. Also wir haben ein wunderschönes Haus, wir haben es uns wirklich schön eingerichtet und ich finde für mich einfach einen guten Standard. Also, und das ist mir manchmal zu viel. Also ich sage, es ist ja irre, das ist ja wie eine Villa. Also in meine Almaugen.
Ja.
Und dass ich gemerkt habe, erstens, wir schätzen es oft gar nicht mehr, wie gut das uns geht. Also in unsere Schichten. Natürlich gibt es ja Leute, die wirklich knapper müssen, aber so Schichten, wo wir uns jetzt so begeben, da wird so viel gejammert und über so viel und dabei geht es uns einfach so gut und das ist ein absolutes Luxusproblem. Und ich merke aber auch, dass mir das fast ein bisschen, durch das, dass ich so viel habe oder dass einfach alles da ist, kostet natürlich auch mehr Kraft, das ist alles in Stand zu halten und mir drückt es eher, als dass mir befreit, dieser Luxus.
Also ist das ist der harte Alltag auf der Alm, also mit dem frühen Aufstehen, Ausmisten und allem, was dazugehört, am Ende für dich leichter als den Luxus hier beieinander zu halten?
Ja, auf jeden Fall, weil ich da oben mehr nicht so viel entscheiden muss, was ich den ganzen Tag mache. Also das ist so, der Ablauf ist jeden Tag relativ ähnlich. Ich kann natürlich sagen, oh Gott, heute ich mal da ein bisschen mehr die Zäune kontrollieren, heute mal ein bisschen Weidepflege. Und es kann ja auch was kommen, was unvorhersehbar ist oder wenn irgendwelche Abstürze sind. Aber generell habe ich jetzt nicht die Entscheidungsmöglichkeiten wie hier unten. Also ich habe auch kein Internet und kann die ganze googeln, was die anderen machen. Und ja, der macht ja schon das und ich mache das nicht. Also hier unten hat man immer so ein bisschen dieses Verlustgefühl.
Ja.
Also man kann sich auch noch entscheiden zwischen genieße jetzt einfach mal, dass ich nur daheim bleibe, wo es mir eigentlich Lust hätte, weil nichts da. Ja, aber ich kannte eigentlich auch ins Yoga gehen, das war jetzt wirklich gesund für meinen Körper. Ich kann aber jetzt auch irgendwo ins Fitness gehen, ich kann ins Kino gehen, kann irgendwo zum Essen gehen. Also das sind ja lauter Genie-Sachen zu machen. Aber generell muss ich mich schon wieder auswählen, was ich mache. Und dann entscheide ich mich für eins und für andere Dinge fallen runter. Und das ist auch so ein Gefühl, oh, habe ich schon das Richtige gemacht? Hätte ich was anderes machen können? Das habe ich da oben nicht. Ich mache das und wenn was anders Unvorhersehbares kommt, dann stelle ich mich auf das ein und lasse das andere zurück.
Ja.
Ich habe nie das Gefühl, ah, das hätte ich jetzt noch machen können und das hätte ich machen können. Also ich glaube, das ist das, was herunten schon, obwohl es ein Luxusproblem ist, uns aber teilweise ganz schön strauchelt.
Und dort, weil man sich so sehr mit sich selber auch auseinandersetzen muss, ist man am Ende des Tages ruhiger. Aber das muss man ja wahrscheinlich auch zulassen,
ja,
oder?
Das
dass man sich mit sich selber auseinandersetzt.
Das ist jetzt immer so ganz leicht und toll. Oh, es ist ja nicht so, dass ich ganz auf der Alm immer so ganz in mir ruhe und meine Arbeit in Ruhe mache, sondern ich mache meine Arbeit und denke oft da gar nicht nach. Und diese Sachen passieren eher so im Nachhall. Also man geht vom Alm so mal runter und denkt man dann noch, okay, jetzt bin ich auch kein anderer Mensch. Ich komme genauso schnell wieder in die Hektik rein, ich mache genau dieselben Themen wieder wie vorher, wo mich dann ärgern an mir. Und ich habe mich deswegen nach einem Sommer überhaupt nicht verändert. Und erst mit den Jahren habe ich einfach gespannt, hoppla, möchte ich das einfach so weitermachen. Also ich habe mich immer mehr reflektiert und mich hinterfragt und gesagt habe, ja, warum ist das so? Und warum bin ich jetzt hier unten schon wieder so in dem Strudel drin? Und warum schaffe ich es nicht, alles mir ein bisschen langsamer zu machen oder mir selber zum Genügen? Und das ist so, auf der Alm kann ich diese Themen immer mal wieder ein bisschen über das nachdenken. Sie kommen immer wieder hoch. Die Natur gibt mir den Raum, dass ich über diese Themen ein bisschen leichter nachdenken kann, dass mich die nicht so erdrücken, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und wenn ich herunten bin, versuche ich dann immer wieder Stück für Stück umzusetzen. Aber ich habe immer wieder Rückschläge. Also ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, jetzt bin ich 8 Jahre auf der Alm und ich bin jetzt die Ruhe in Person, ich bin ausgeglichen. Also es ist überhaupt nicht so. Also jeden Tag muss ich an mir arbeiten, dass ich abends sagen kann, boah, heute war so ein guter Tag für mich, bin drin, so wie es war.
Ja. Und wenn man das auf der Alm macht, gibt es dann auch so Situationen, dass man dann den Berg hochrennt und einfach nur schreit, weil man einfach auch weiß, dass keiner da ist, der einen hört?
Meistens, also wenn ich geschrien habe, das ist schon ein paar Mal vorgekommen, dann war das aber nur, weil mir alles so viel zu viel geworden ist. Also wenn dann, da habe ich mir die Kälber gewaschen drin, die sind in der Nacht immer drinnen und in der Früh werden die dann gefüttert und gewaschen, dass die dann schon sauber sind, die kleinen Kälbchen, und kommen dann raus auf die Weide. Und dann in dieser Zeit war die Tür noch ein bisschen offen und dann sind die großen Rinder gekommen, also die schon zweijährigen Rinder, und sind nicht in den Stall eingebrochen. Und dann habe ich die einfach nicht mehr rausgekriegt und die haben dann schon die kleinen Kälbchen, die noch angehängt waren, haben die attackiert und ich bin völlig überfordert gewesen. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich mache. Und dann habe ich wirklich mit Gewalt versucht, die zum Rausbringen. Und dann habe ich dann nur einen Urschrei loslassen, weil ich gesagt habe, oh, ich schaffe das nicht mehr und helft mir doch jemand. Das ist aber keiner da gewesen zum Helfer. Also solche Sachen passieren, wenn ich einfach merke, ich komme so an die Grenzen. Ne? Und dann schreie ich schon mal. Und das habe ich mir aber gespannt, wie befreiend das ist. Und das mache ich jetzt manchmal daheim auch, wenn man irgendwie merkt, boah, ich bin so unzufrieden mit mir, dass ich dann, wenn ich im Auto bin, dass ich dann richtig schreie. Also im Auto ist super zum Schreien, weil da haben wir ja dann doch immer irgendjemand.
Eben, du wohnst auch in einem Auto eher kleinen Dorf, dann
ja, genau,
kommen wahrscheinlich alle vorbei und schauen nach dem Rechten.
Genau, auf der Alm ist das super. Oder halt im Auto. Das kann ich eben nur empfehlen, mal so einen richtigen Schreianfall zum kriegen, das tut gut. Und im Endeffekt muss ich nicht an meinen Partner und sonst auslassen, weil der kann nichts dafür, dass ich jetzt gerade nicht gut drauf bin.
Ja, und du hast ja mir vorhin erzählt, du hast eine Ausbildung zu einer Heilkräuter.
Ja, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht im Heilkräuterbereich, aber auch im Bereich Wildpflanzenausbildung, ja. Das, was mich sehr fasziniert hat.
Und genau. Ist das erst gekommen, als du auf der Alm angekommen bist, oder war das schon vorher etwas, was dich auch immer interessiert hat?
Also generell hat mich die Naturheilkunde fasziniert, mich ja. schon seit Jahren, und habe mir immer Kräuterbücher gekauft und habe ich auch mal eine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin in München. Habe dann aber irgendwann gespannt, boah, ich möchte eigentlich keinen beraten. Also es ist eh so, alle paar Monate kommen irgendwelche neue Ernährungsempfehlungen raus und gespannt, oh, das ist gar nicht meins. Und man verliert komplett die Intuition fürs Essen, dass man nach dem Bauchgefühl mal isst und nicht nur aus dem Kopf, weil das gesund ist und das gesund. Und man denkt, oh, das ist jetzt auch nicht so mein Weg. Und dann hat es sich ergeben mit dieser Kräuterausbildung ein Jahr, da 2014. Und jetzt vor zwei Jahren habe ich nochmal diese Wildpflanzenausbildung gemacht beim Dr. Strauß, was super interessant war, einfach weil es für mich jetzt auch immer mehr geht, auch was auch in dem zweiten Buch auch das Kernstück ist, um die Selbstversorgung, wie wir uns einfach so weit als möglich versuchen, wir uns selber zu versorgen, ohne dogmatisch zu sein. Und das möchte ich die Leute ein bisschen mitgeben. Also, dass wir einfach mit dem, was die Natur uns bietet draußen, mit den Wildpflanzen, mit den Beeren und Samen, uns da so viel Gutes da erkennen.
Ja, also ich habe ja zum Beispiel wahnsinnige Angst vor dem Fuchsbandwurm. Wir haben Johannisbeeren im Garten, die ich nicht esse, also nicht abgepflückt vom Strauch. Weil, ja. Wie groß ist die Chance, dass ich mich mit dem Fuchsbandwurm in Oberbayern infiziere?
Also wir haben damals den Dr. Strauß auch gefragt, der ist Biologe und da sehr viel unterwegs. Und ich glaube, es geht nicht darum, um die Zahlen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die sowieso sehr gering ist. Aber es ist so, dass man sie einfach nicht ganz selten an den Streuern, an den Beeren, die jetzt im Wald sind, ansteckt, weil da einfach, weil der Fuchs jetzt nicht genau auf diese Erdbeere jetzt da sein Kot absetzt, sondern die größte Gefahr ist eigentlich eher über die Haustiere. Mhm. Weil einfach den Fuchsbandwurm haben die Mäuse schon drin, ja. Und die Füchse gehen ja aufs Feld auch. Man hat festgestellt, dass zum Beispiel Bauern oder die am meisten oder sehr häufig Fuchsbandwurm haben, dass die sehr gefährdet sind dafür, weil die einfach durch das, dass wenn der Fuchs da die Mäuse frisst und die sind im Endeffekt auf dem Feld, und da ein Kot sitzt, dann sind die auf dem Feld drauf und es wird oft über die Eier übertragen. Und wenn der Bauer dann das Heu mäht und Heu draus gemacht und dann ist das einfach, wird das aufgewirbelt und dann kommt es eigentlich über die Atemluft, wird es dann oft auch diese Eier übertragen, kommen dann in die Atemwege rein und also können sie festsetzen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr unwahrscheinlich und es ist einfach so schade, wenn man aufgrund dessen, dass man so Angst hat vom Fuchsbandwurm, einfach diese Wildpflanzen nicht ist, die so wertvoll für uns sind.
Also kann ich ruhig zu lang.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du manchmal Angst auf der Alm?
Das ist nicht, weil das ist die zwei wichtigsten Fragen oder die am häufigsten gestellt werden, ist immer das, hast du Angst auf der Alm und fühlst dich nicht einsam? Ich muss sagen, ich habe keine Angst auf der Alm. Ich habe herunten oft mehr Angst vor irgendwas wie auf der Alm. Weil ich immer sage, was soll man auf der Alm passieren? Also ich habe da oben, das heißt, es gibt natürlich immer das, was passiert, aber auf der Alm habe ich so ein Grundvertrauen. Mhm. Ich habe das Grundvertrauen, das mir Menschen herunten oft so verloren haben, dass man einfach sagt, ich bin getragen, ich kann mir einfach in den Tag rein begeben, ich bin beschützt, behütet und es wird so kommen, wie es für mich richtig und gut ist. Dann kommt es dann meistens gut, aber wir besetzen uns eher immer so mit diesen Ängsten und wundern und sagen dann, ja schau, ich habe es gleich gesagt. Ich habe gleich gesagt, dass das jetzt passiert. Natürlich, weil man diese Energie angezogen hat. Also man zieht diese Energien an. Und auf der Alm tue ich mich so viel leichter. Also besser gesagt, brauche ich mich gar nicht darum kümmern, dass ich in diesen Modus reinkomme, in dieses Vertrauen. Herunten muss ich da mehr an mir arbeiten, dass ich meine Gedanken ein bisschen beobachte. Was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Und wo steuere ich eigentlich mein Leben hin? Das ist herunten schwieriger wie auf der Alm. Aber ich habe einfach Vertrauen, dass das so richtig, dass das alles so kommt. Und wenn man hat immer einmal ein Handy dabei, wenn irgendwas passiert, oder meistens ist es so, wenn irgendwas passiert, dann ist schon irgendjemand dahergekommen, der einen Käfer hat. Und ich habe nicht Angst, dass ich da oben jetzt überfallen wäre. Also die Angst ist, glaube ich, in Rosenheim oder in der Stadt, der viel gefährlicher, als dass jemand zwei Stunden am Berg aufmarschiert. Also
den Gedanken hatte ich auch, als ich die Frage notiert habe, dachte ich, also das wird wahrscheinlich nicht das sein. Aber Gewitter oder wenn es so überhaupt nicht aufhört zu regnen, sind das so?
Das ist schön. Okay. Also ich liebe einfach auch das Regenwetter und ich liebe einen Nebel unheimlich. Da fühle ich mich total eingebettet und da bin ich noch mehr auf das angewiesen, dass mich meine Ohren, meine ganzen Sinne, mein Gespür dahin tragen, dass ich die Kälber finde. Wenn es jetzt neblig ist und die muss auf die Glocken hören. Und wenn es regnet, ist es so schön, weil dann kommt sicher keiner vorbei. Dann ist man wirklich alleine.
In deinem Buch schreibst du, dass Touristen oder dass Wandersleute vorbeikommen und du die bewirten kannst, aber nicht musst. Mhm. Wie nimmst du denn den Tourismus wahr, wenn du auf der Alm bist?
Meinst du allgemein oder als in meinem Fall?
Ja, sowohl als auch. Also einmal unter diesem Bewirtungsfaktor. Also wenn du sagst, du musst sie nicht bewirten, wovon ist das abhängig, dass du das, jemanden bewirtest?
Das kommt von der Alm an. Es kommt auf die Alm drauf an, wie die jetzt wie der Ablauf ist. Jede Alm hat einen anderen Ablauf. Auf der ersten Alm, auf der Rambeltalm, da war einfach ein bisschen Bewirtung dabei. Aber der Bauer hat gesagt, ich kann bewirten, muss aber nicht. Das Wichtigste ist eben, dass die Tiere gut versorgt werden. Und jetzt auf der Grottaler Alm ist keine Bewirtung dabei. Also es, weil da in der Nähe einfach auch die Wirtshäuser sind und da nicht so viel Leute vorbeikommen. Es ist einfach weit zum Gehen. Es kommt einfach, wenn einer mal besucht, der halt mit mir persönlich besucht. Ja. Aber jetzt habe ich da oben keine Bewirtung und ich bin da jetzt eigentlich schon sehr dankbar, weil ich einfach sehr, sehr viel Arbeit da oben habe, ein riesengroßes Almgebiet ist. Und ich merke, dass ich mag Leute gern, aber ich brauche um die Almzeit einfach auch für mich, dass ich wieder neue Impulse kriege, inspiriert werde und das dann auch wieder herunter auf meine Vorträge, den ich Leuten mitgeben kann. Also das ist so, klar, sagen früher auf die Vorträge, Mensch, kann ich die mal besuchen und kann ich mir ein bisschen mitarbeiten und ich verstehe es auch alle und es tut mir immer voll leid, wenn ich nein sagen muss, aber ich brauche die Zeit einfach für mich, dass ich dann wieder das Licht in die Herzen der Menschen bringen kann, wenn ich herunter bin.
Ja, und wie ist es dann mit den Touristen als solches? Kommt jetzt häufiger der Preuße hochgestapft mit schlechter Laune oder...
Speziell jetzt zu mir oder allgemein?
Allgemein, wie du den Almtourismus oder,
also
oder das Alpenwandern wahrnimmst.
Ja, es ist schon so, dass natürlich mehrer wert und es wird ja sehr viel Werbung gemacht. Andererseits macht der Tourismus sehr viel Werbung, dass die Leute herkommen nach Bayern und dass man natürlich auch das Geld einkommt. Andererseits beschwert man sich dann wieder, wenn so viele Leute da sind und die Berge überbevölkern. Also beides geht nicht. Also man kann nicht einen Profit haben und dann aber keine Leute da haben. Also dann muss man auch sagen, gut, dann schön, dass du da sitzt. Und ich finde, natürlich hat jeder das Recht, auf die Berge geht zum Kino. Nicht nur wir Bayern, weil wir meinen, wir wohnen da jetzt. Ja. Also das ist, war ich früher so ein bisschen anders eingestellt, man denkt, oh, schon wieder die Preise irgendwie unterwegs und jetzt sehe ich das ganz anders. Also wir sind nicht besser, wir sind alle gleich. Und wenn jemand gerne am Berg geht, dann soll er im Berg gehen. Es geht nur darum, dass man sich halt an das halt ein bisschen an die Regeln vom Berg gehen und dass man im Almgebiet jetzt auch die da wirklich einfach bedächtigt und eintritt in dieses Almgebiet und große Bögen um die Tiere macht und auch die Hunde anleint. Also diese Regeln, wenn man die einfach beherzigt und dann hat auch kein Almerer was dagegen, wenn die Leute da durchgehen. Und sie gehen im Endeffekt, sind die Leute ja alle gut drauf, sie gehen in die Berge, sind in der Natur. Also ich habe nur keinen Menschen erlebt, der jetzt schlechte Laune am Berg gehabt hat. Und ich sage immer, so wie ihr in Wald nein, sprich, so kommt so halt zurück. Und von daher habe ich jetzt noch keine aggressiven Menschen auf dem Berg erlebt.
Okay. Du hast es ja mittlerweile zu einer gewissen Popularität gebracht. Hast jetzt vor kurzem einen Fernsehbeitrag im BR auch gehabt, der wahrscheinlich eine große Verbreitung hatte. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Auf der einen Seite sagst du, du brauchst ganz viel Zeit für dich, aber auf der anderen Seite mit dieser Popularität wollen natürlich auch Leute wie ich irgendwas von dir haben.
Ja, ich merke, dass ich da schon noch meine Strategien finden muss, dass ich mit dem umgehe. Weil, so wie jetzt auf den vielen Lesungen oder Vorträge, wo ich mache, die mir unheimlich Spaß machen, das zu machen, ich ganz tolles Feedback kriege und ganz viel von den Leuten kriege und bin aber dennoch, wenn ich heimkomme, einfach ausgelaugt. Und auch der nächste Tag merke ich, dass ich richtig platt bin. Also ich muss auch lernen, wie kann ich mich auch energetisch abgrenzen, wie dass die Leute zwar von mir viel kriegen, aber ich mich jetzt nicht so ein bisschen aussaugen lasse. Da bin ich gerade am Arbeiten dran und das bringt mich halt immer weiter, weil ich dann einfach versuche, wie kann man mit dem Yoga oder mit Atemtechniken oder mit anderen Sachen schauen, dass man zu sich kommt. Also ich bin eigentlich auf der Suche immer weiter und das ist ja gut, weil ich dann nicht stehen bleibe. weil ich merke, ich habe da noch, habe ich noch Defizit, wie ich das schaffe. Und manchmal wird es mir natürlich auch zu viel. Aber das ist, glaube ich, nie ganz vermeidbar. Und ich merke halt, dass beide Welten ich brauche. Also ich brauche die einen und ich brauche aber herunten auch die Leute, wo ich mich dann austausche. Und ich habe wirklich Gott sei Dank das Glück, dass ich herunten einfach auch mehr gelernt habe, Grenzen zu setzen, dass ich arbeite einfach nicht Vollzeit und schaue, dass ich gerne nicht mehr, ich entspreche nicht mehr alle Erwartungen von den anderen Leuten.
Ja, und hast aber auch den Beruf der Senderin oder des Senders wieder sehr populär gemacht. Also du gibst auf deiner Homepage ja auch durchaus Tipps, wie man in diese Arbeit kommen kann.
Ich weiß nicht, ob ich das so populär gemacht habe. Also ich glaube, das bezweifle ich ein bisschen, sondern es war einfach gerade der Trend also da. Also wo jetzt das Buch rausgekommen ist, da ist so wirklich so dieser Flow OMG, das ist so richtig gekommen. Und der Verlagsleiter hat es wahrscheinlich gespürt, dass das jetzt gerade im Zeitgeist ist.
Ja.
Weil ich habe immer gedacht, das interessiert doch sowieso keinen.
Hallo. Gerade ist der Mann von Martina Fischer gekommen. Grüß Gott.
Grüß dich, Brand. Wunderbar.
Lifestyle.
Ja. Ich denke, und dann ist halt einfach dieses das Buch jetzt auch gerade in diese Zeit mit reingerutscht und hat sehr viel Anklang gefunden. Und ich wäre halt auch so viel gefragt, wie kann man das auch machen? Ich möchte halt auch gerne auf OMG und deswegen habe ich auch auf meiner Homepage einfach diese Fragen-Antworten einfach mit reingeben, damit die Leute da auch ein bisschen wissen, wo könnten sie sich hinwenden. Aber es ist schon so, dass die OMG-Stellen schon aber sehr gut besetzt sind, wobei es einfach im Oberbayern gerade so ist und wir haben einfach auch in Oberbayern nicht so viel bewirtete Almen. Das sind meistens so die 350, wo jetzt Senderinnen oder Senner drum sind. Aber es gibt in der Schweiz, im Allgäu, wenn jemand auf die Alm gehen möchte, dann findet er eine Stelle. Das ist nur immer die Frage, was habe ich für einen Anspruch?
Das wäre eben auch die nächste Frage. Also für wen ist diese Art, ich sage jetzt mal aussteigen, auch wenn du dich dagegen wehrst, ja. Aber für viele ist das wahrscheinlich auch eine Option, dass sie sagen, ich muss hier raus. Für wen ist diese Art von Ausstieg etwas?
Ich weiß nicht, ob man das komplett jetzt in der Kategorie den Menschen irgendwie so nahe bringen kann. Es gibt so viele verschiedene Almen von der Ausstattung her. Es gibt Almen, wo es sehr viel Bewirtung ist, wenn jemand sagt, er braucht einfach die Leute, er ganz einsam schafft das nicht. Gibt es Almen, wo Bewirtung ist. Es gibt Almen, wo, vor allem in der Schweiz, wo man einfach mehrere Senn-Leute in einer Hütte sind und dann zusammenarbeiten, also in einem Team arbeiten. Es gibt welche, die sind halt komplett alleine, so wie ich. Manche haben Milchkühe, manche haben nur Rinder. Wo es einfach nur auf die, also es gibt einfach, manche sind liegen sehr hoch, manche sind einfach mehr in der Richtung Zivilisation. Von daher, wenn jemand auf die Alm gehen möchte, gibt es für jeden einfach irgendwas, wo er sagt, okay, das traue ich mir zu. Und es gibt mittlerweile ja viele Kurse. Aber es ist schon so, dass man, wenn man sowas machen möchte, seine Erwartungen und seinen Lebensstandard schon zurückschrauben muss. Und ich sage immer, wenn jemand auf die Alm gehen möchte, dann muss er einfach sagen, gut, ich nehme die Alm jetzt so an, wie es ist und fange dann nicht an, jetzt schon zum Jammern, ja, das habe ich nicht und der Bauer bringt mir das nicht und das habe ich nicht, sondern ich muss einfach sagen, so, das ist da und mit dem komme ich gut aus und das ist jetzt die Herausforderung, dass ich mit dem stehe. Wichtig ist natürlich, dass man Verantwortung übernehmen möchte und sehr gewissenhaft arbeitet, dass man einfach die Verantwortung dem Bauern gegenüber, der an das Vieh einfach ein Viech mit auf die Alm gibt, das ist ein großer Wert.
Ja.
Dass man gewisse Fachkompetenz mitbringt, die man aber mittlerweile erlernen kann. Also es muss nicht jeder aus dem Bauernhof, aus der Landwirtschaft stammen, damit man Sennerin werden oder Senner werden kann. Und man muss auch sehr flexibel sein, weil der Alltag einfach nicht so abläuft, wie man sich es immer vorstellt. Und ja, man muss allein arbeiten können.
Und auch mit sich selber allein sein können.
Mhm, ja, das
oder die Bereitschaft habe, das zu lernen.
Gut, man kann ja einfach arbeiten, da muss man sich auch nicht mit sich auseinandersetzen. Okay, also ja. Man kann sich auch wieder auf deinem Tod arbeiten und in die Hektik reinfallen, dann lernt man auch nichts dazu. Also so, und ich glaube, vor allem so, wenn man einem so unterwegs ist, dann ist es nicht gleich so, dass man so stark mit sich konfrontiert wird.
Ja, okay.
Das hängt, glaube ich, auch von einem selber zusammen, ob man das einfach sagt, ja, ich möchte jetzt einfach weiterkommen. Ich möchte jetzt einfach an mir arbeiten, weil ich bestimmte Themen habe, wo ich immer hake und wo es knackt.
Du hast es eben schon in einem Nebensatz gesagt. Was machst du, wenn keine Almsaison ist?
Ja, ich bin in der ambulanten Krankenpflege tätig. Und dann bin ich jetzt im Herbst einfach früh auf Lesereise, mache viel Vorträge. Und möchte einfach das ein bisschen erweitern. Und dann genieße ich auch das einfach einmal nichts da, das, wo ich früher auch nicht Kinder habe. Also wirklich einmal mir meinen Tag nicht mehr vollpacken, sondern gehe natürlich im Winter gerne in den Berg, gehe gerne Skitouren. Jetzt habe ich ein bisschen Klettern wieder angefangen. Das ist mir einfach viel gut da. Und natürlich ist im Herbst natürlich auch viel die Selbstversorgung, dass man einfach das ganze Obst und Gemüse alles verarbeitet. Und mein Mann ist Jäger, dass man einfach da uns einfach diese Produkte schaffen und dass wir halt so wenig wie möglich Einkauf vermessen. Und das braucht natürlich auch viel Zeit.
Und wie erfolgreich seid ihr bei diesem Selbstversorgergedanken?
Wie erfolgreich? Also wir kaufen kein Fleisch mehr, kein Wurst mehr. Ich backe das Brot selber. Wir haben die Eier. Wir haben die Nüsse selber. Ich mache viel Pestos im Sommer, wo ich dann im Ei einfriere. Dann gleich die ganzen Marmeladen. Dann Käse habe ich von der Alm, wo ich dann einfach mit runternehme. Und Butter habe ich von der Alm, wo ich einfriere. Und ein bisschen Gemüse, was man halt anbaut. Obst klang man eigentlich fast das ganze Jahr über mit dem, was uns die Natur bietet. Beeren friere ich dann auch, Äpfel haben wir. Ja, so im Groben ist viel abdeckt. Aber natürlich nicht alles. Aber es muss auch nicht alles abdeckt werden.
Und gibt es neue Jobperspektiven durch deine Arbeit auf der Alm?
Perspektiven. Also ich bin ja keine, die jetzt sucht nach einem Job.
Ja, aber du sagst ja, du hast deine Antennen ausge...
Ja, ich möchte gerne. Also ich habe einfach gemerkt, dass mir das Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und dass ich die Leute viel geben kann. Und ich habe das Geschenk gekriegt, die Alm. Und da denke ich, da kann ich ein Stück davon abgeben. Und habe den Raum und die viel Zeit gekriegt, dass ich mich da hier entwickeln habe können. Und das hat auch nicht jeder. Nicht jeder hat diese Möglichkeit. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich die Leute da ein bisschen inspirieren kann. Und deswegen möchte ich gerne auch ein bisschen mehr in die Sprecherszene rein und auf Vorträgen dann nicht nur Lesungen machen, wo halt auch, wie gesagt, meine Lesung läuft mehr als Vortrag ab, aber nicht nur über mein Buch erzählen, sondern vielleicht auch ein bisschen über andere Themen und die Leute ein bisschen so inspirieren oder neue Impulse geben.
Ja. Und auf welche Alm geht es im Sommer 2020?
Ich weiß noch nicht genau.
Tatsächlich?
Also so,
ja,
das ist so, man weiß schon, aber man sagt es eigentlich immer erst an Weihnachten.
Ach so, okay.
So eine alte Regel, dass man immer erst, früher hat man gesagt, auf Lichtmess. Und jetzt fängt man aber schon ein bisschen eher an und tritt man dann mit dem Bauern ab. Dann sagt man dann, ja, wie schaut es aus? Sagt der Bauer oft an, ja, kommst wieder? Oder je nachdem, wie man es im Bauern versteht. Und wenn es alles gut passt und ja, wenn mir der Bauer mag, dann gehe ich schon wieder aufs Grottentalalm, auf die Grottentalalm.
Dann viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Martina Fischer.
Danke dir.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 6 mit Martina Fischer, aufgenommen am 8.11.2019.